Radio 1.
Wir kommen nun zu einer Protestgruppe, die hat in den letzten 2 Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen. Viel zu viel, sagen manche. Keine Gruppe ist so umworben und umschmeichelt worden von der Politik. Es fehlte nur noch, dass man ihnen Geldprämien gezahlt hätte, damit sie sich endlich impfen lassen. Natürlich rede ich von den Impfgegnern. Das sind die, die als Einzige wirklich wissen, wie gefährlich es ist, sich impfen zu lassen. Wir anderen sind dann in den Erzählungen vieler entweder Schlafschafe oder doof oder von dunklen Mächten gekauft. Das Irre ist, Impfgegner gab es immer schon. Ja, ist gar keine neue Bewegung. Ihre Geschichte erforscht und aufgeschrieben hat der Historiker Professor Dr. Malte Thiessen von der Uni Oldenburg. Herr Thiessen, guten Tag.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Wann ging das los mit diesen Protesten gegen das Impfen und welche Argumente haben die Impfgegner denn damals schon vorgebracht?
Ja, Sie haben es eben schon ja treffend gesagt, dass die Impfkritik, Impfproteste, das ist so alt wie das Impfen selbst. Also mit der ersten Impfung geht es eigentlich los mit dem Streit. Und es hängt damit zusammen, dass das Impfen ganz grundsätzliche Ängste auch mobilisiert. Da geht es darum, da wird dann einem was eingeimpft, ist das nicht gefährlich? Und es geht auch vor allem darum, dass das Impfen ein Ventil ist, mit dem sich eben Protest mobilisieren lässt. Und zwar deshalb, weil das Impfen für so ganz unterschiedliche Themen anschlussfähig ist. Also man kann das im 19. Jahrhundert sehen, da wird geschimpft natürlich gegen die Vergiftung des Körpers. Da gibt es aber auch dann sozusagen nur Sorgen gegen die Impfpflicht, also Leute, die durchaus das Impfen befürworten, aber die Impfpflicht nicht. Da gibt es andere, die Moderne kritisieren mit all ihren modernen Auswüchsen und da ist das Impfen sozusagen das Symbol für, also eine ganz breite Bewegung an ganz unterschiedlichen Strömungen, die da zusammenkommen.
Die Vergiftung des Körpers, also gab es damals schon diese Frage, wie kann das sein, dass du mir Krankheitserreger spritzt und die sollen mich dann vor einer Erkrankung schützen? Ich meine, das klingt ja auch völlig unlogisch, wenn man die Funktionsweise des Immunsystems ignoriert, oder?
Genau, also erstmal ist es tatsächlich etwas, was man vielleicht sogar nachvollziehen kann. Das scheint fast schon dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen. Man kriegt was potenziell Bedrohliches eingespritzt und ist dann gesund und geschützt. Und das ist etwas, was tatsächlich die Menschen erstmal lernen müssen. Und dieser Lernprozess, der dauert gute 50, 100 Jahre und dann ist es aber tatsächlich bei der großen Mehrheit, Gott sei Dank muss man ja sagen, dann angekommen. Aber was es auch damals zum Beispiel schon gibt, diese Vorstellung, da kriegt man jetzt plötzlich ein Déjà-vu, dass man etwas eingespritzt bekommt, einen Impfstoff und dann verwandelt man sich. Also die Vorstellung beim Pockenimpfstoff im 19. Jahrhundert, der wird aus Kühen gewonnen, dass man sich dann plötzlich nach der Impfung in Kühe verwandelt. Also das sind so ganz enge Parallelen zu dem, was wir heute eben mit den Genmutationen ja auch haben. Also auch da liegen so Parallelen auf der Hand, die in historischer Perspektive natürlich interessant sind.
Stimmt es, dass damals wie heute Leipzig und Stuttgart Zentren der Impfgegner waren?
In der Tat, also auch schon im 19. Jahrhundert gibt es immer wieder ganz große Bewegungen, Demonstrationen übrigens auch und insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, die in Leipzig, Dresden, vor allem aber dann in Stuttgart veröffentlicht werden.
Wie kommt das?
Und das kommt davon, dass in den Gebieten, gerade im Süden Deutschlands, eine ganz starke esoterische Bewegung, auch die Anthroposophie ganz stark wird. Und da ist tatsächlich das Impfen dann ja gerade schon perfekt sozusagen als Sammelbecken oder als Ventil eben, um eben die Kritik an der künstlichen Immunisierung sozusagen stark zu machen. Das heißt, in der Anthroposophie, in der Esoterik, da geht es oft darum, eine natürliche Lebensweise zu finden. Und das Impfen erscheint dann als Teufelszeug schlechthin. Und deshalb ist da die Bewegung besonders stark, weil sich eben die Impfkritik mit anderen Bewegungen da verbinden können. Und das mobilisiert dann natürlich nochmal besonders gut.
Es gibt bestimmt viele einzelne Impfgegner, die gute Gründe haben, sich nicht impfen zu lassen. Aber reden wir mal von denen, die, sagen wir mal, sich begegnen in ihrem Antisemitismus. Anthroposophen und Nazis haben sich da nicht viel genommen, ne?
Ja, das ist in der Tat eine erschreckende Erkenntnis. Auch im 19. Jahrhundert geht das schon los, dass das Impfen als Vergiftung des deutschen Volkskörpers dann gebrandmarkt wird. Und dann insbesondere natürlich als jüdische Vergiftung, wie es dann heißt. Das ist tatsächlich in Deutschland zum einen speziell, weil die erste Impfpflicht gegen Pocken im 19. Jahrhundert maßgeblich von 3 Abgeordneten vorangebracht wurden, die jüdischen Glaubens waren. Das ist sozusagen dann für die Antisemiten ein gefundenes Fressen, die dann natürlich ihre Verschwörungstheorie daran festmachen können. Aber es hängt eben auch mit einer modernen Kritik in der Anthroposophie zusammen, die sich auch mit dem Antisemitismus verbindet. Und da gibt es unheilvolle Verbindungen, tatsächlich an der Impfkritik, die dann zum Teil ja auch heute noch spürbar sind.
In der DDR war, glaube ich, das Impfen Pflicht, ne? Bei ganz vielen Dingen war das so?
Genau, tatsächlich. Im Grunde alles, bis auf die Grippeschutzimpfung, war eine Pflichtmaßnahme.
Und gab es da auch eine Protestbewegung?
Gab auch, tatsächlich. Und interessant ist, dass die DDR tatsächlich relativ pragmatisch bei der Impfpflicht umgeht. Es gibt so eine Impfpflicht für alles, fast alles, bis auf die Grippe. Aber die Proteste sind auch in der DDR. Die organisieren sich nicht ganz so stark natürlich wie früher im 19. Jahrhundert mit Demonstrationen, aber sie gibt es immer wieder. Und im Zentralkomitee, in der SED, da wird dann sehr pragmatisch mit dieser Kritik umgegangen. Man sagt, na komm, dann versuchen wir sie eher zu überzeugen. Da wird also nicht auf Gewalt gesetzt, sondern eher auf Überzeugungsarbeit, weil man eben das Potenzial, dass man mit der Gegenbewegung sozusagen, wenn man die stärker unterdrückt, sozusagen noch stärker die Proteste macht, weil man das als so gefährlich einschätzt, dass man eher pragmatisch bleibt.
Nun gibt es also seit über 150 Jahren bereits Impfgegner. Die Impfgegner hätten also 150 Jahre Zeit gehabt, uns Impfbefürworter zu überzeugen, ne? Also für ihre Bedenken Beweise zu suchen und etwa Statistiken vorzulegen über die Risiken des Impfens im Vergleich zu den Millionen von Menschen, die das Impfen gerettet hat. Was glauben Sie, warum sie das nicht machen?
Also zum einen ist es tatsächlich, wenn man sich das anguckt, auch wenn es manchmal kompliziert ist, ist es eben einfach Fakt, dass Impfungen wirklich ein Segen der Menschheit sind. Also das, wenn wir uns noch vorstellen, wie vor 50 oder vor 100 Jahren wir leben mussten oder unsere Großeltern, Urgroßeltern, dann sind Impfen wirklich die größte Revolution, muss man fast sagen, der Menschheitsgeschichte. Warum es trotzdem noch funktioniert, warum bis heute das anschlussfähig ist für unterschiedliche Proteste ist, weil es beim Impfen nie nur um Gesundheit geht. Es geht nie nur um den Peaks für den Einzelnen, sondern es geht immer um das große Ganze, um die Gesellschaft. Es geht darum, was muss die oder der Einzelne für die Allgemeinheit leisten, zum Beispiel am Beispiel der Impfpflicht, oder wem gehört der Körper, oder auch das Präventionsparadoxon. Ich muss ja mit dem Impfen etwas in der Zukunft vorbeugen, und das ist dann manchmal nicht ganz so überzeugend wie, keine Ahnung, wenn ich mir das Bein gebrochen habe und mir dann sonst was reinpfeife, wo ich vor Nebenwirkungen zum Beispiel keine Angst habe. Und deshalb ist, glaube ich, bis heute das nach wie vor ein Thema, wie wir leider in den letzten zwei Jahren gesehen haben.
Die Geschichte der Impfgegner, erforscht und aufgeschrieben vom Historiker Professor Dr. Malte Thiessen von der Uni Oldenburg. Herr Thiessen, Ihnen herzlichen Dank und noch einen schönen 1. Mai.
Ihnen auch. Danke, Herr Karkowski.
Danke.